Ich möchte einsteigen in meinen Vortrag mit einem kleinen Stück aus der sogenannten Offenbacher Anthologie der Titanic. Die Titanic, die Satirezeitung aus Frankfurt, dürfte bekannt sein. Es gibt da rechts oben auf der vorletzten Seite immer eine Offenbacher Anthologie. Und im Heft Februar 2008 gab es das Stück Offenbacher Anthologie 8. Ich hoffe, das kann man grob erkennen. Ich lese es aber auch nochmal vor. Offenbacher Anthologie 8. Pommes, sag jetzt nix von Dida. Komm ich nicht mit Dida oben, alle Sklaventreibers. Ich bin Pommes, geh auf Schalke mit zwei geile Weibers. Will von die bloß kein Gemecker, halten sie die Klappe. Currywurst rot-weiß ist lecker in eine weiße Pappe. Und die Texte, die für die Offenbacher Anthologie ausgewählt wurden, werden jeweils von einem führenden Literaturkritiker, der meist eine virtuelle Figur ist, kommentiert. Für uns macht das diesmal Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Seit Georg Lukács Roman Geschichte und Klassenbewusstsein wissen wir, dass das Sein das Bewusstsein nicht nur bestimmt, sondern geradezu de-, ja überdeterminiert. Wie kein anderer Reimfürst nutzt diesen Umstand der als dichtender Steiger bekannte Duisburger Erwin Günner Kaczulski. Seit nunmehr 3 Jahrzehnten publiziert er unter Pseudonymen wie Pommes, Flötzgöte oder zuletzt Gründurstschwein eine dezente Anspielung auf den schweinedicken Walser, wie Pommes mir in einem persönlichen Gespräch verriet. Pommes, lobte jetzt auch Gremlitzer, schreibt an gegen die zum Teil ungerechte Lohnverteilung in der Wirtschaftswelt. Und in der Tat, bereits in seinem ersten Band Hömmer, Hömmer, Klartext 1970, heißt es: Hab kein Schloss nicht, kein Gaul, war aber eben nie faul gewesen. Und fast wortgleich 30 Jahre später im jüngst bei Ullstein erschienenen Polit- und Liebeszyklus Komma bei mich bei: Immer nur malocht und arm, glaubt, die nehmen uns auf'm Arm. Kopf hoch, Flötzgöte Pommes. Wir treffen uns hier im Fritz-Hüser-Institut für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur, um 2 Tage lang über die Entdeckung des Ruhrgebiets in der Literatur zu sprechen. Wenn es nach dem Frankfurter Satiremagazin Titanic und seinen Redakteuren Leo Fischer und Thomas Gseller ginge, so gäbe es außer Klischees und Trivialitäten nicht viel zu entdecken. Natürlich fallen uns, die wir hier versammelt sind, jedoch sofort etliche Texte ein, die die versammelten Stereotypen über die Ruhrgebietsliteratur widerlegen könnten. In diesem Jahr an vorderster Front beispielsweise Jürgen Links Roman Bange machen gilt nicht oder Eva Kurowskis Avanti Popoloch. Doch wir sollten die Satire der Titanic nicht komplett beiseite schieben. Als jemand, der in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen ist, ich habe mal ein frühes Foto von mir aus dieser Zeit mitgebracht, so sah das damals aus, und in Duisburg und Bochum studiert hat, dann jedoch eine kurze Zeit in New York gearbeitet hat und nun seit einigen Jahren in Brüssel lebt, weiß ich, wie man Ausländern erklärt, wo man herkommt. The Ruhr region is a former industrial part of Germany to the north of Cologne. You know Cologne, don't you? Zentrale politische, kulturelle und folglich auch wissenschaftliche Themen des 21. Jahrhunderts sind Urbanität und Umwelt, Metropolen und Migration und der Strukturwandel der Arbeit unter globalisierten Verhältnissen. Zu diesen Themen hätte der kulturelle Raum Ruhrgebiet viel beizutragen. Gleichzeitig ist die überregionale Wahrnehmung seiner Literatur minimal. Inwiefern hat die literaturwissenschaftliche Forschung der letzten Dekaden über die Literatur des Ruhrgebiets zu dieser Differenz beigetragen? Und noch grundsätzlicher gefragt, wie kann man überhaupt angesichts der allgegenwärtigen Krise der Germanistik von einer Literatur des Ruhrgebiets sprechen, ohne seine Forschung als eine anachronistische Fluchtbewegung in das Vergangene und Regionale verstanden zu sehen? Im Vordergrund meines Vortrags soll folglich nicht die Analyse literarischer, sondern vielmehr literaturwissenschaftlicher Texte stehen, die sich für die Entdeckung des Ruhrgebiets in der Literaturwissenschaft interessieren. Dabei werde ich eine Perspektivverschiebung von der Heimat zur Hybridität zu stärken versuchen, die ich sowohl am Kanon einer Literatur über das Ruhrgebiet als auch am methodischen und literaturtheoretischen Instrumentarium zu exemplifizieren versuche. Zunächst werde ich ausführlich über die Narrativität der Geschichtsschreibung, Globalisierung und Hybridität als Problemfelder der germanistischen Literaturwissenschaft sprechen. Das mag insbesondere zu Beginn dieser Tagung ein wenig abstrakt und womöglich auch langatmig wirken, erscheint mir jedoch für meine Argumentation dringend notwendig. Anschließend werde ich die gewonnenen literaturtheoretischen Erkenntnisse auf die Entdeckung des Ruhrgebiets in der germanistischen Literaturwissenschaft applizieren und diese Form der Regionalliteraturgeschichtsschreibung in der Diskussion präsentieren. Abschließend werde ich ein Zwischenfazit zur Literaturgeschichtsschreibung des Ruhrgebiets unter dem Titel »Von der Heimat zur Hybridität« darstellen. Ich steige also ein mit dem ersten Punkt über die Narrativität der Geschichtsschreibung, Globalisierung und Hybridität, Problemfelder der germanistischen Literaturwissenschaft. Wenn wir die Gegenstände Ruhrgebiet und Literatur in ein Verhältnis setzen wollen, müssen wir uns Rechenschaft ablegen, vor welchen Hintergründen wir diese überhaupt bestimmen und woher wir unsere wissenschaftlichen Wahrheiten ableiten. Unsere Vorträge, so der pointierte Ankündigungstext dieser Tagung, sollen, Zitat, einen Überblick über rund 150 Jahre deutscher Literaturgeschichte im Hinblick auf das Themenfeld Ruhrgebiet liefern und somit an der Literaturgeschichte des Ruhrgebiets mitarbeiten. Alle Texte der Geschichtsschreibung, so der Historiker Hayden White, sind jedoch selbst an narrativen Formen wie Tragödie, Komödie, Romanze und Satire orientiert. Die historischen Erzählungen seien, ebenso wie unsere Vorträge auf dieser Konferenz, Zitat, sprachliche Fiktionen, deren Inhalt ebenso erfunden wie vorgefunden ist und deren Formen mit ihren Gegenstücken in der Literatur mehr gemeinsam haben als mit denen in den Wissenschaften. Welche Erzählungen ziehen sich, so könnte man im Anschluss an White fragen, durch die Geschichte der germanistischen Literaturwissenschaft? Und inwiefern können wir diesen Erzählungen heute noch glauben? Die Gründung der Germanistik als Wissenschaft war an die aufklärerische Erzählung des souveränen Nationalstaates als Hort mündiger Subjekte gebunden. Wenn sich die Germanistik auf deutsche oder besser deutschsprachige Texte konzentriert, so muss sie diese von den anderen bzw. nicht deutschsprachigen Texten abgrenzen. Diese Differenz zwischen dem eigenen, deutschen und dem anderen, fremden, produziert eine dichotomische Struktur, in die alle Texte hineingezwungen werden und die potenzielle Mischform bzw. Hybride ausschließt. In ganz ähnlicher Weise müsste auch eine Literatur des Ruhrgebiets von Texten differenziert werden, die keine des Ruhrgebiets sind. Heute haben wir es jedoch mit einem Prozess der ökonomischen, kulturellen, medialen und politischen Globalisierung zu tun, der nationale und regionale Grenzziehungen und Souveränitäten fundamental in Frage stellt. Folglich vollzieht sich innerhalb der Erzählung Germanistik momentan ein Paradigmenwechsel. Ruth Meyer und Mark Terkesidis nutzen für die neue Erzählperspektive den Begriff Globalkolorit. Aus Lokalkolorit ist Globalkolorit geworden, wo von jeher Volkskulturen, Regionalismen und Bräuche zur Konstruktion ethnischer und nationaler Identität unabdingbar waren, erweist sich jetzt die Rede von der Ortlosigkeit, der Flexibilität und der Verfügbarkeit als wesentlich für eine scheinbar ganz und gar neue Logik transnationaler Existenzen und diasporischer Identitäten. Das eigene und Spezifische muss immer mehr in seiner Abhängigkeit von globalen Kulturen gedacht und gelesen werden. Globalisierte Medienformate geben eine Struktur vor, die mit regionalen Inhalten gefüllt wird. In der globalisierten und medialisierten Lebens- und Arbeitswelt der Gegenwart lässt sich Identität nicht mehr zureichend durch die binären Matrizen Deutscher versus Fremder, Mann versus Frau oder Arm versus Reich, also entlang der Kategorien Ethnizität, Gender und Klasse beschreiben. In neueren Disziplinen wie den Cultural Studies, den Gender Studies oder den Postcolonial Studies wird Identität immer als ein flexibler Kreuzungspunkt unter Kategorien wie Gender, Ethnizität, Milieu, Religion, Alter, Aussehen, Hautfarbe, Gesundheit oder Sprache verstanden. Welchen differenzierenden Gewinn hat es nun noch vor diesen Hintergründen, einen Autor oder eine Autorin oder einen Text ausgerechnet als einen oder eine des Ruhrgebiets zu konstruieren und somit primär auf einen spezifischen, statischen, begrenzten und homogenisierten regionalen Raum zu fixieren, der häufig, jetzt kommt ein ganz böses Bild, als Heimat glorifiziert wird? Im Gegensatz zum Begriff der Heimat hat in den vergangenen Jahren von den Postcolonial Studies ausgehend der Begriff der Hybridität Eingang in die germanistische Literaturwissenschaft gefunden, der gerade die Prozessualität, Entgrenzung und Heterogenität von Bedeutungsräumen hervorhebt. Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius stellen fest, dass hybride Literatur sich durch, Zitat, plurale heterotopische Räume, Bindestrichpersonen, Collage- und Pastiche-Identitäten, migrante Zeichensets und flottierende Semantiken auszeichnet und sehen in diesen Merkmalen eine künstlerische Reflexion unserer gesellschaftlichen Realität. Ich überspringe an dieser Stelle jetzt längere Ausführungen zu Homi K. Bhabha und seinen Bestimmungen der Begriffe Hybridität, Mimikry und In-Between. Im Begriff der Hybridität steckt ein großes kritisches Potenzial, denn er verweist darauf, Zitat, dass die Vorstellung einer authentischen, autonomen und kohärenten Kultur nur eine Illusion ist und lediglich zur Verteidigung alter Nationalismen und konservativer Ideologien dient. Herbert Uerlings hat die Kraft der postkolonialen Perspektive und des Konzepts der Hybridität auf die deutschsprachige Literatur appliziert und gezeigt, welche Stereotypen, Wiederholungen und Diskursmuster in literarischen Texten überhaupt erst die konstruierte Differenz von eigenem und Fremden ermöglichen. Darüber hinaus zeigt Uerlings, was das spezifisch ästhetische und reflexive Potenzial des Mediums Literatur auch leisten könnte. Zitat: Literatur kann koloniale Binäroppositionen, die durch Abstraktion und Reduktion, Generalisierung und Bewertung, Hierarchisierung etc. entstanden sind, in ein multidifferenzielles Spiel überführen. Literatur kann durch Dialogizität, Stimmenvielfalt und anderes mehr die Rede über andere mit anderen Stimmen konfrontieren und so ein postkoloniales Potenzial realisieren. Sowohl literarische Texte als auch ihre literaturwissenschaftlichen Methoden können sich somit an verschiedenen Polen, die ich in meinem Vortrag als Heimat versus Hybridität bezeichne, bewegen. Es ließen sich somit zusammenfassend einander gegenüberstellen, auf der Ebene des Konzepts Heimat versus Hybridität, auf der Ebene politischer Systeme, der souveräne Nationalstaat oder die Region vielleicht, gegenüber der kulturellen und politischen Globalisierung, strukturell, das Konzept der Hierarchie gegenüber einem rhizomatischen Ansatz, auf der Ebene der Kunstproduktion, Essentialismus und Ursprung versus Konstruktion und Künstlichkeit, bezogen auf die Produktionsinstanz, Autorschaft versus Zitat, auf der Ebene der Kunstform, Sinneinheit bzw. Ganzheit gegenüber Widersprüchen, Aporien und auf der Ebene der Kunstgestaltung, Homogenität versus Patchwork und Collage. Ich komme zum zweiten Teil, der unter dem Titel steht, die Entdeckung des Ruhrgebiets in der germanistischen Literaturwissenschaft, die Regionalliteraturgeschichtsschreibung in der Diskussion. Nachdem ich gezeigt habe, dass die germanistische Geschichtsschreibung einer regionalen Literatur sich zahlreichen Problemen und einem starken Legitimationsdruck gegenübersieht und sich zwischen den methodischen Polen Heimat versus Hybridität positionieren muss, möchte ich mich nun der literaturwissenschaftlichen Geschichtsschreibung der Ruhrgebietsliteratur zuwenden. Ich habe mich mit einigen Monographien und Sammelbänden über die Literatur des Ruhrgebiets, Westfalens bzw. des Ruhr-Wupper-Raumes beschäftigt, die zwischen 1983 und 2000 veröffentlicht bzw. herausgegeben wurden von Winfried Freund, Walter Gödden und Winfried Wösler, Dirk Hallenberger, Renate von Heidebrand und Hans Schulz-Vielbrand. Man könnte nun vorzüglich diese literaturwissenschaftlichen Arbeiten und ihre Widersprüche, untereinander vergleichen, denn die Literatur des Ruhrgebiets ließe sich auf sehr unterschiedliche geografische, zeitliche und weitere Weisen eingrenzen. Ich möchte jedoch im Folgenden ein anderes Verfahren wählen und vier verschiedene methodische Ansätze zur Literaturgeschichtsschreibung des Ruhrgebiets präsentieren, die sich meines Erachtens voneinander abgrenzen lassen, allerdings in den Arbeiten nur in den seltensten Fällen klar benannt und reflektiert werden. Dabei handelt es sich um erstens stammesgeschichtliche bzw. rassische, zweitens kulturpolitische, drittens topografische und viertens motivische bzw. kollektivsymbolische Formen der Regionalliteraturgeschichtsschreibung. Ich werde versuchen, kursorisch jeweils Beispiele für die einzelnen Punkte zu benennen. Ich komme zum ersten Punkt, zur stammesgeschichtlichen bzw. rassischen Regionalliteraturgeschichtsschreibung. Die Rede von Stämmen oder Rassen ist in Deutschland berechtigterweise delegitimiert worden, da der Nationalsozialismus in barbarischer Weise gezeigt hat, welche sozialdarwinistischen Imaginationen hinter diesen biopolitischen Erfindungen stecken. Im Ruhrgebiet hat Wilhelm Brepol in den 1920er Jahren den stammesgeschichtlichen Begriff des Ruhrvolks geprägt und während des Nationalsozialismus beispielsweise Aufsätze über, so lautet es, den Typus Polack im Ruhrgebiet verfasst. Und noch 1961, da haben wir noch einen Verweis zu einem interessanten Aufsatz, und noch 1961 eine Literaturgeschichte, Zitat, eine Literaturgeschichte der volksgebundenen Mentalität des Reviers eingefordert. Wie unkritisch mit seinem Konzept lange Zeit umgegangen wurde und wie einflussreich es zugleich war, zeigt der Brepol-Nachruf aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Zitat, Brepols Verdienst ist es, als erster das Ruhrgebiet und seine Bevölkerung als eine selbstständige Einheit zwischen Westfalen und dem Rheinland gesehen zu haben. Auch in Renate von Heidebrands Literaturgeschichte Westfalens findet sich bei aller vordergründigen Distanzierung und zugleich ziemlich differenzierter Argumentation eine indirekte Bezugnahme auf stammesgeschichtliche Konzepte. Von Heidebrand spricht von, alles Zitate, einer westfälischen Sonderart, die Basis dafür ist, ein Stück Literatur als westfälisch zu bezeichnen. Man machte auf die Windungen des folgenden Satzes. Zitat, es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass das Bewusstsein von der Existenz und zeitweilig auch von der Eigenart einer westfälischen Literatur, mag solche Eigenart noch so schwer zu objektivieren sein, eine Zeit lang bestand und, wenn auch nicht unbestritten, noch besteht. Das Westfälische ist aber also einerseits wissenschaftlich nicht zu objektivieren, aber andererseits eine unbestreitbare Tatsache, eine erstaunliche Argumentation. Aus einer stammesgeschichtlichen Perspektive wäre beispielsweise die Büchner-Preisträgerin von 2005, Brigitte Kronauer, die in Essen geboren wurde und aufgewachsen ist, eine echte Ruhrgebietsautorin. Max von der Grün wiederum wurde in Bayreuth geboren, wuchs in der Oberpfalz auf, könnte folglich kein Autor des Ruhrgebiets sein. Dass Blut und Boden keine inhaltlichen oder ästhetischen Bezüge herstellen und jede Form einer stammesgeschichtlichen, rassischen oder mit einer völkischen Eigenart oder Mentalität argumentierenden Regionalliteraturgeschichtsschreibung obsolet ist, sollte deutlich sein. Ich komme zum zweiten Punkt, zur kulturpolitischen Regionalliteraturgeschichtsschreibung, die vermutlich auch im Vorfeld von 2010 wieder neue Formen der Blüte entwickeln wird. Dass die Literatur über das Ruhrgebiet sich einerseits noch nicht überregional als eine der Innovation oder als besonders avanciert durchsetzen konnte, viele Aktivisten vor Ort jedoch andererseits in einen kontinuierlichen Kampf um Literaturfördermittel verstrickt scheinen, führt leider auch zu einer spezifischen Form wissenschaftlichen Schreibens, die ich als kulturpolitische Regionalliteraturgeschichtsschreibung bezeichnen möchte. Ich will dies kurz an einem Aufsatz zeigen, den Gerd Herholz, der Leiter des Literaturbüros NRW Ruhrgebiet aus Gladbeck, für den Band Literatur in Westfalen Beiträge zur Forschung 4 verfasst hat und der den Titel Das Revier, Fund oder Fallgrube für Literaten, einige Fragmente zur jüngeren Literaturgeschichte, nicht nur des Ruhrgebiets trägt. Dem Aufsatz ist ein Zitat von Günter Grass vorangestellt, das so auch in einer Werbebroschüre für ein europäisches Literaturhaus im Ruhrgebiet stehen könnte und in dem der spätere Literaturnobelpreisträger feststellt, dass Essen im Ruhrgebiet liegt und diese gebrochene Landschaft so primär nach Literatur schreit. In seinem Aufsatz präsentiert Herholz kursorisch die seiner Auffassung nach wichtigen Felder der Ruhrgebietsliteratur der letzten Dekaden. Neben den auch überregional bekannten Erzählern Nicolas Born, Ralf Rothmann und Gerhard Köpf sind dies natürlich die Arbeiterliteratur, Gruppe 61, Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, vor allem Günter Wallraff und Max von der Grün, die sogenannte Migrantenliteratur und triviale Genres wie Kriminalromane, Comedy, die Kinder- und Jugendliteratur sowie die Schreibbewegungen der Volkshochschulen. Um die präsentierte Literatur zu adeln, wir erinnern uns an das nicht nur des Ruhrgebiets, zieht er jedoch in seinen Aufzählungen auch Düsseldorfer und Kölner Autoren wie Rolf-Dieter Brinkmann, Thomas Kling und Emine Sevgi Özdemir heran. Er widmet der Eröffnung seines Literaturbüros Gladbeck im Jahre 1986 ein eigenes Kapitel in seinem Aufsatz und fügt dann eine Überschrift wie »Immer mehr und immer besser – Schriftstellerinnen an Rhein und Ruhr« in seinen Text ein, den er schließlich mit einem zweiseitigen kulturpolitischen Plädoyer für die Literaturförderung im Ruhrgebiet beendet. Zitat: Die gewachsene literarische Szene des Ruhrgebiets benötigt auch weiterhin ihr Minimum an Infrastruktur und keine dirigistischen Maßnahmen einer Abwicklung von oben. Zitat Ende. Herholds Plädoyer mag zwar durchaus sympathisch erscheinen, eine Kultur der Regionalliteraturgeschichtsschreibung, die in einem Forschungsband solchen interessegeleiteten Ausführungen Raum lässt, die eigentlich in die Feuilletons oder auf die Werbeseiten der Institutionen gehörten, erfüllt jedoch weder wissenschaftliche Ansprüche, noch qualifiziert sie sich für eine überregionale Wahrnehmung. Ich komme zu meinem dritten Punkt, zur topografischen Regionalliteraturgeschichtsschreibung. Dirk Hallenberger kommt das Verdienst zu, mit seiner Dissertation »Industrie und Heimat – Eine Literaturgeschichte des Ruhrgebiets« das gegenwärtige Standardwerk über die Ruhrgebietsliteratur geschrieben zu haben. Hallenberger lässt sich bei seinen Ausführungen weder von stammesgeschichtlichen noch von kulturpolitischen Perspektiven leiten, sondern entwickelt eine Form der, wie ich sie nennen möchte, topografischen Regionalliteraturgeschichtsschreibung. In einer knappen Auseinandersetzung mit methodischen Fragen und bisherigen Literaturgeschichten des Ruhrgebiets steckt Hallenberger seinen eigenen Ansatz ab. Zitat: Für eine vorläufige Umschreibung der Ruhrgebietsliteratur bliebe also festzuhalten. Es kommen vornehmlich diejenigen Veröffentlichungen in Betracht, die in literarischer oder kulturgeschichtlicher Form den Raum Ruhrgebiet zum Gegenstand von Literatur gemacht haben. Wo spielt das Werk, lautet daher die einfache, aber adäquate Frage. Die Rückbindung literarischer Texte an eine spezifische Topografie wirft jedoch Fragen nach der räumlichen und zeitlichen Eingrenzung und natürlich auch nach dem jeweiligen Literaturbegriff auf, die unterschiedlich beantwortet werden könnten. Wenn Hallenberger Veröffentlichungen nicht nur in literarischer, sondern auch in kulturgeschichtlicher Form, die sich also weniger durch ästhetische Relevanz auszeichnen, untersuchen will, so legt dies indirekt nahe, dass Texte der literarischen Avantgarde, zum Beispiel von Alexander Kluge oder Ferdinand Krivet, über die Topografie Ruhrgebiet nicht zu seinem Kanon gehören. Dass er sich zudem für die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts interessiert und somit die Ruhrgebietsliteratur an die Industrialisierung bindet und in seiner Arbeit mit der Krise der Ruhrgebietsindustrien endet, sowie die Grenzen von, Zitat, Moers bis Hamm sowie von Recklinghausen bis Hagen zieht, sind allesamt sehr nachvollziehbare Setzungen, über die jedoch auch anders entschieden werden könnte. Jede Literaturgeschichtsschreibung muss sich auf ihre blinden Flecken hin befragen lassen und darauf hin, welche Geschichte sie erzählt und welche sie verschweigt. In Hallenbergers Literaturgeschichte, und ich sage noch einmal ganz deutlich, sie ragt bislang einsam heraus, werden drei Subjekte der literarischen Welt weitestgehend verschwiegen: Frauen, Migranten und weltberühmte Autoren, die sich mit der Topografie Ruhrgebiet beschäftigt haben. Erstens taucht mit Martha Schlinkert-Galinski, die erste hervorgehobene Autorin, erst auf Seite 301 auf, wobei es schwer vorstellbar ist, dass es vor Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich keine Autorin gab, die erinnerungswürdig gewesen wäre. Hier wird noch viel Arbeit aus Perspektive der Gender Studies zu leisten sein, wobei leider auch auf dieser Tagung nur zwei Wissenschaftlerinnen neben 14 Männern sprechen werden. Zweitens wurde dem Verhältnis von Migration und Literatur nur indirekt in einigen Autorenbiografien begegnet, wobei es allerdings im Gegensatz dazu Kapiteltitel wie Heimatliteratur gibt. Drittens wäre es, wenn man auch kulturgeschichtliche Texte zum eigenen Kanon zählen will, ein leichtes gewesen, die feuilletonistischen Texte von weltberühmten Autoren wie Ernest Hemingway oder Josef Roth über die Topografie Ruhrgebiet hinzuzuziehen, die Hallenberger in seine literarischen Anthologien sehr wohl aufgenommen hat. Oder beispielsweise den Ruhrgebietsbezug von Bertolt Brechts Fatzer-Fragment zu reflektieren, womit dann zusammengenommen indirekt die Herkunft der Autoren oder ihr dauerhafter Aufenthalt in der Topografie Ruhrgebiet doch wieder zu einem problematischen Kriterium der Textauswahl wird. Ich bemühe mich momentan mit meinem Kollegen Florian Neuner, aus dieser Kritik eine Praxis zu machen. In unserer Anthologie Europa erlesen Ruhrgebiet möchten wir diesen drei Bereichen ebenso wie der avancierten Literatur, die in der Ruhrgebietsliteratur Geschichtsschreibung angesichts von populären Genres wie Krimis, Comedy sowie der Kinder- und Jugendliteratur allzu gerne vernachlässigt wird, einen größeren Raum geben. Doch bereits heute steht fest, dass auch unsere Anthologie ihre blinden Flecken haben und dass sie nur ein weiterer problematischer Schritt in der Geschichte der Ruhrgebietsliteratur Geschichtsschreibung sein wird. Ich komme zum vierten Punkt, zur motivischen bzw. kollektivsymbolischen Regionalliteraturgeschichtsschreibung. Über die topografische Regionalliteraturgeschichtsschreibung hinaus wäre noch eine weitere Perspektive denkbar, die des Fritz-Hüser-Instituts als einem Ruhrgebiet situiertes Archiv für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur impliziert. Es ließen sich vorherrschende mediale oder literarische Motive bzw. Kollektivsymbole der Topographie Ruhrgebiet beschreiben, die auch in anderen geografischen Räumen vorherrschend sind, dort jedoch eine andere Bedeutung besitzen oder eine differente Entwicklung durchlaufen haben. Jürgen Link hat den Begriff des Kollektivsymbols geprägt und diesen als ein kulturelles Stereotyp beschrieben, das kollektiv genutzt wird. Unter Kollektivsymbolik versteht er, Zitat, die Gesamtheit der sogenannten Bildlichkeit einer Kultur, die Gesamtheit ihrer am weitesten verbreiteten Allegorien und Embleme, Metaphern und Exempelfälle, anschaulichen Modelle und orientierenden Topiken, Vergleiche und Analogien. Für das Ruhrgebiet ließen sich beispielsweise als solche Kollektivsymbole die gesamte Bergbaumotivik inklusive Grubenpferd und Bergmannskuh, die in den Regalen des Fritz-Hüser-Instituts vermutlich tausendfach herumstehen, der Strukturwandel der Arbeit, die industriellen Brachflächen, das Medienmonopol der Watz-Gruppe oder die Fußballwelt mit ihren Distinktionskämpfen. Heute oder morgen ist ja das große Derby, wenn ich nicht irre. Morgen, ja. Also bezeichnen und aufzählen. Das berühmte Steigerlied ist beispielsweise kein Lied des Ruhrgebiets, beziehungsweise natürlich auch. Es entstand ursprünglich in Sachsen, inzwischen gibt es jedoch auch Versionen des Saarlandes und eben des Ruhrgebiets. Die unterschiedlichen Topografien Sachsen, Saarland und Ruhrgebiet teilen sich eben die Metaphorik der Bergbauwelt und entwickeln im Wechselspiel ihre verschiedenen Varianten. Das virtuose Spiel mit diesen Kollektivsymbolen, jetzt mache ich hier auch mal Werbung, und ihren unterschiedlichen Bedeutungen in verschiedenen kulturellen Räumen findet sich in Florian Neuners Ruhrtext, einer in Entstehung befindlichen Literaturcollage, die zentrale Topoi der Ruhrgebietsliteratur aufnimmt und intertextuell mit ruhrgebietsfernen Bedeutungsräumen konfrontiert. Auf diese Weise wird die Literatur des Ruhrgebiets rekonstituiert als eine, die sich schon immer in einem globalen Verweissystem bewegt und nichts Eigenes haben kann, sondern immer schon Zitat war. Ich komme zum Abschluss mit meinem dritten Punkt, von der Heimat zur Hybridität, ein Zwischenfazit zur Literaturgeschichtsschreibung des Ruhrgebiets. Spätestens 2010, wenn Essen stellvertretend für das Ruhrgebiet als Kulturhauptstadt Europas fungieren wird, werden sich die überregionalen Medien intensiv mit dem Kulturraum Ruhrgebiet und gewiss auch mit seiner Literatur beschäftigen. Es konnte gezeigt werden, dass die literaturwissenschaftliche Entdeckung des Ruhrgebiets noch immer, bedingt von stammesgeschichtlichen Ansätzen, mitunter von kulturpolitischen Interessenslagen und dauerhaft von blinden Flecken durchdrungen ist und dass leider nur wenige Arbeiten die Frage reflektieren, wie komplex und problematisch die Regionalliteraturgeschichtsschreibung heute geworden ist. Auch auf dieser Tagung und in der Tagungsbroschüre, Sie haben die ja vermutlich alle vor sich liegen, wird ein spezifischer Kanon der Ruhrgebietsliteratur reproduziert, der womöglich Konzepte von Heimat und Tradition stützen hilft. Wir sprechen über Arbeiterdichter wie Heinrich Kämpchen, mehr oder weniger klassische Erzähler wie Nicolas Born und Ralf Rothmann. Insgesamt werden 36 Autorennamen in der Tagungsbroschüre genannt, unter denen mit Erika Runge nur eine Frau ist, sowie kein Autor, der sogenannten Migrantenliteratur als einer Hybridform zugeschlagen werden könnte. Bei den Recherchen für unsere Anthologie haben wir zahlreiche Autoren und Texte entdeckt, die sich mit der Topographie Ruhrgebiet beschäftigt haben, jedoch eine radikale, groteske, gewalttätige, avantgardistische, satirische, schmähende oder vielsprachige Literatur produzieren, für deren Analyse man sich von statischen und homogenisierenden Begriffen wie Heimat absetzen und einem komplexen und gebrochenen Konzept wie dem der Hybridität zuwenden müsste. Hierzu zählen beispielsweise die avancierte Literatur Jürgen Link, die avancierte interkulturelle Literatur Franz Hotjak, die sozialistische und politisch radikale Literatur, zum Beispiel von Eduard Claudius oder Alexander Kluge, Autorinnen wie Eva Kurowski, die gehobene groteske Literatur, Heinrich Heine hat mitunter über das Ruhrgebiet geschrieben, vor allen Dingen aber Helge Schneider natürlich, satirische Schmählieder auf das Ruhrgebiet, die in der Reflexion der Ruhrgebietsliteratur quasi gar nicht, also logischerweise Das machen alle Regionalliteraturgeschichtsschreibungen, solche Texte natürlich massiv auszublenden. Das liegt da in der Natur der Sache. Übrigens ganz fantastisch, dieses Gelsenkirchenlied von Georg Kreisler und einer meiner absoluten Lieblingstexte, der Recklinghausen-Text von Peter Köhler aus dem Band Öde Orte. Hip-Hop-Texte und Slam-Poetry, das werden sicherlich Punkte der näheren Zukunft sein, dass man sich damit beschäftigt. Da lebt im Ruhrgebiet ja einiges. Da hat die Literaturwissenschaft noch einiges zu tun. Und dann natürlich als neueste Literaturform Weblogs von Ruhrgebietsautoren müsste man sich zuwenden. Ich bin mir sicher, dass zumindest Teile dieses bislang minorisierten Kanons im 21. Jahrhundert von der Literaturwissenschaft entdeckt werden und der Literatur des Ruhrgebiets auf diese Weise zu einer größeren Wahrnehmung verhelfen werden. Heute noch sitzen Redakteure eines Satiremagazins in Frankfurt am Main und imaginieren sich eine Figur wie Erwin Günner Katschulski alias Flöz Goethe Pommes, die bundesweit für Erheiterung sorgt. Was wird man in 20 Jahren in Frankfurt über die Literatur des Ruhrgebiets wissen? Wird man Heimat und Kohle oder Hybridität und Kunst assoziieren? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf unsere Diskussion.